Bildiğiniz dahilinde ben 6 Nisan 2006
1. Oktober. Vor dem Münchner Strafjustizzentrum steht ein kleiner, kräftiger Mann, Ende 50, umringt von zahllosen Mikrofonen und Kameras.
So wie Sie darüber informiert sind, bin ich der Vater von Halit Yozgat, der am 6. April 2006 in seinem Kopf erschossen worden ist mit 2 Kugeln und als 21-Jähriger in meinen Armen gestorben ist, Halit Yozgats Vater.
Biz şimdi oğlumuzu, kızımızı ve
İsmail Yozgat aus Kassel hat lange darauf gewartet, dass ihm einmal zugehört wird. Dem Gericht hat er gerade vom Leid seiner Familie berichtet, davon, wie er seinen Sohn sterbend im Internetcafé der Familie fand, damals im April 2006. Jetzt, als Zeuge, schrie er im Gerichtssaal seine Trauer heraus und forderte Gerechtigkeit.
Wir sind jetzt hier in München vom Oberlandesgericht anwesend, weil wir den Mord an unserem Sohn aufgeklärt wissen wollen.
Was İsmail Yozgat stellvertretend für alle Familien der NSU-Terroropfer vor dem Gerichtsgebäude sagt, ist auch eine Botschaft an den deutschen Staat, diesmal nicht zu versagen.
Mein Vertrauen gegenüber dem Oberlandesgericht und dem Richter Götzl ist endlos. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Fall lückenlos aufgeklärt werden wird.
Nach unseren Ermittlungen hat es sich bei der terroristischen Vereinigung NSU um ein einheitliches Tötungskommando gehandelt.
Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass Frau Zschäpe Mittäterin an den mutmaßlich von Herrn Böhnhardt und Herrn Mundlos begangenen Taten war. Wir ziehen dies grundsätzlich in Zweifel und sind der Auffassung, dass der Vorwurf der Mittäterschaft am Ende der Hauptverhandlung keinen Bestand haben wird.
Es geht um Aufklärung, es geht um Rechtsstaatlichkeit und da darf ein Gericht durchaus auch mal einen Ausflug in die eine oder andere Richtung machen, die eine oder andere Frage mehr stellen, als es vielleicht für die Anklage notwendig wäre, um eben am Ende sagen zu können, wir haben das getan, was ein Rechtsstaat tut, nämlich aufklären und dann entsprechend aburteilen.
Es ist nicht sicher, dass jeder einzelne Nebenkläger auch wirklich die vollständige Aufklärung erfahren wird, die er sich erhofft aus diesem Verfahren.
Wir erwarten von dem Prozess, dass die Mitschuld, die Mitverantwortung in Teilen des Staates aufgedeckt wird. Dieser Prozess wird Deutschland verändern, so oder so.
Hässlich. Dieses Wort springt einen an, wenn man den Gerichtssaal von außen sieht. Ein Kubus aus Beton in schmutzigem Grau, fast fensterlos. In den Saal fällt kein Tageslicht. Die Atmosphäre ist drückend, die Luft schnell verbraucht. Von der Empore aus, auf der Zuschauer und Journalisten sitzen, sieht der Raum aus wie ein großes Rund, eine Arena. Ein Bild, das passt. Den Vorsitz führt Manfred Götzl, 60 Jahre alt, Mittelfranke, kurzgeschnittene graue Haare, randlose Brille. Ein erfahrener Richter, erprobt in schwierigen Prozessen. Der NSU-Prozess ist eine Herausforderung, auch für einen wie Götzl. Oft sind mehr als 200 Menschen in dem stickigen Gerichtssaal. Emotionen kochen hoch, Götzl muss Herr des Verfahrens bleiben. Das schafft er sehr gut, sehr souverän, meistens. Es kommt darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Beim Befragen der Zeugen. Bei den Angehörigen der NSU-Opfer gelingt das Götzl nicht immer. Er ist teils zu ungeduldig, zu unsensibel. Was Manfred Götzl kann und tut, sehr ruhig, ausdauernd und bohrend fragen. Gelegentlich ist er aber auch impulsiv. Immer wieder kommt es zu Wortgefechten mit den Verteidigern von Beate Zschäpe und den anderen Angeklagten oder manchen Nebenklageanwälten. Dann zieht Götzl die Notbremse, hörbar verärgert, und verkündet eine kurze Pause, damit sich alle ein bisschen beruhigen. Beobachter haben den Eindruck, beruhigen muss sich hier gerade nur einer.
München, 26. November 2013, ein Dienstag. Es ist der 60. Verhandlungstag. Der Terminhinweis der Pressestelle des Oberlandesgerichts München verspricht für diesen Tag nichts Besonderes. 5 Zeugen will das Gericht heute befragen, darunter 2 Ehepaare aus Niedersachsen. Sie waren auf dem gleichen Campingplatz auf der Ostseeinsel Fehmarn in Urlaub, den auch Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Zschäpe über Jahre immer wieder besuchten. Die beiden Ehepaare hatten sich mit den Dreien angefreundet.
1998 gingen Zschäpe, Mundlos und Bönhardt in den Untergrund. Als polizeilich gesuchte Bombenbauer. 2011, 13 Jahre später, flog das Trio auf. Über die Zeit dazwischen ist wenig bekannt. Wie gingen die drei miteinander um? Wie waren die Rollen verteilt innerhalb der Gruppe? Wie wirkten sie auf Bekannte, auf Nachbarn? Das alles sind wichtige Fragen für den Prozess. War Beate Zschäpe gleichberechtigtes Mitglied der Terrorzelle? Oder eine fremdbestimmte Mitläuferin, die ahnungslose NSU-Braut?
Einige Verhandlungstage bevor die Bekannten aus dem Urlaub geladen sind, befragen die Richter auch ehemalige Nachbarn des NSU-Trios aus Zwickau. Die können oder wollen nicht viel darüber sagen, wie Mundlos, Bönhardt und Zschäpe auftraten. Bei den beiden Ehepaaren aus Niedersachsen, die das Trio im Urlaub kennenlernten, ist das anders. Sie berichten viel von ihren Urlauben mit Max, Gerry und Lise. Max, der begeisterte Surfer, gebildet, interessiert und gesprächig. Gerry war eher schweigsam, technisch begabt. Der Fahrer der Gruppe, der sich immer penibel an die Straßenverkehrsvorschriften hielt. Und dann war da noch Lise. Sie bemutterte die beiden Männer regelrecht, bereitete liebevoll Schaschlikspieße vor für das gemeinsame Grillen.
Die beiden Paare aus Niedersachsen schildern eindrücklich. Plastisch. Im Gerichtssaal wird es sehr still. Zum ersten Mal erschließt sich, wie die untergetauchten Zschäpe Mundlos und Bönhardt lebten, wie sie sich tarnten, wie selbstverständlich sie das taten, wie perfekt sie ihre Umgebung täuschen konnten. Der nette Surfer Max, das war Uwe Mundlos. Hinter dem Tarnnamen Gerry verbarg sich Uwe Bönhardt. Gemeinsam sollen beide Männer 10-mal brutal und kaltblütig getötet haben. 9-mal davon aus purem Hass, weil die Opfer Ausländer waren. Die fürsorgliche Lise vom Campingplatz war Beate Zschäpe, die die blutigen Morde nach Überzeugung der Ermittler wollte und die Männer dabei unterstützt hat. Mehrere Sommer lang traf Zschäpe die beiden Ehepaare im Urlaub. Jetzt, im Gerichtssaal, starrt sie stur geradeaus, als hätte sie die Zeugen nie getroffen.
Die schildern Lise alias Beate Zschäpe als selbstbewusste junge Frau, als gleichberechtigt gegenüber den zwei Männern Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos. Übereinstimmend beschreiben die Zeugen Lise auch als die Herrin der Urlaubskasse. Das stützt die These der Bundesanwälte, Zschäpe sei die Schatzmeisterin des NSU gewesen und habe die Beute aus den mutmaßlich 15 Raubüberfällen verwaltet. Wolfgang Stahl, einer der Verteidiger Zschäpes, versucht diese Aussage der Urlaubsbekanntschaften zu erschüttern. Es gelingt ihm nicht. Weil er weiß, wie wichtig dieses Indiz ist, versucht er es am Ende des Prozesstages herunterzuspielen.
Die Zeugeneinvernahme hat ergeben, dass Frau Zschäpe offenkundig während der Urlaube an der Ostsee eine Urlaubskasse mitgeführt hat oder eben verwaltet hat und nicht die gesamte Tatbeute. Dafür gibt es keine Veranlassung, das anzunehmen.
Für die Bundesanwaltschaft ist dieser 60. Verhandlungstag ein guter Tag. Die Aussagen stützen ihre These, Zschäpe sei aktiv dabei gewesen. So sehen es auch viele der Opferanwälte. Doris Dierbach vertritt die Eltern des in Kassel ermordeten Halit Yozgat. Für sie ist klar, Zschäpe war nicht nur Mitläuferin.
Frau Zschäpe wird von allen Zeugen bislang übereinstimmend als eine gleichberechtigt, selbstbewusst agierende, eigenständig agierende Person geschildert, sodass für irgendeine Form von unterdrücktem Mitläufertum oder Unsicherheit im Auftreten im Moment überhaupt nicht ausgegangen werden kann.
Beate Zschäpe ist unter anderem des 10-fachen Mordes angeklagt. Die Anklage geht zwar nicht davon aus, dass Zschäpe bei einem der Morde dabei war, aber sie wirft Zschäpe vor, dass sie die Morde möglich gemacht hat, als gleichberechtigter Teil des NSU-Trios. Ein stichhaltiger Beweis dafür fehlt bis jetzt. Die Bundesanwaltschaft baut auf eine Kette von Indizien. Die angeklagte Zschäpe schweigt dazu. Das ist die Strategie ihrer Verteidigung.
Das Erscheinungsbild der Hauptangeklagten hat sich im Laufe des Prozesses verändert. Am ersten Tag kam sie im Hosenanzug, versuchte cool und souverän zu wirken. Der Teufel hat sich schick gemacht, titelte eine Boulevardzeitung. Inzwischen ist Beate Zschäpe blass, wirkt abgemagert. Den Zeugenaussagen folgt sie meist regungslos, löst in Verhandlungspausen Kreuzworträtsel, scherzt mit ihren Anwälten. Vielleicht soll das Gelassenheit zeigen, es wirkt bemüht. Manchmal blitzt auf, ganz kalt lässt Beate Zschäpe das nicht, was im Saal A101 vor sich geht.
20. November 2013, der 58. Verhandlungstag. Tag 2 der Befragung von Brigitte Böhnhardt, der Mutter von Uwe Böhnhardt. Es ist kurz vor 12 Uhr mittags und Beate Zschäpe wurde soeben persönlich angesprochen. Von der Frau, mit deren Sohn sie mal zusammen war, unter deren Dach sie mehrere Monate gelebt hat. Viele Jahre später, am 5. November 2011, klingelt frühmorgens bei Böhnhardt das Telefon. Beate Zschäpe ist dran und Brigitte Böhnhardt denkt zuerst, ihr untergetauchter Sohn und seine Freunde würden sich der Polizei stellen. Die Mutter freut sich, doch dann der Schock. Der Uwe kommt nicht mehr, sagt Zschäpe. Der Uwe ist tot. So erfährt die Mutter vom Selbstmord ihres Sohnes. Jetzt, im Gerichtssaal, will Brigitte Böhnhardt ihrer beinahe Schwiegertochter Beate Zschäpe keine Schuld geben. Sie will weiter mit ihr im Reinen sein. Sie musste mich nicht anrufen, erklärt die Zeugin Böhnhardt, schaut die Angeklagte an und sagt, danke, dass du es trotzdem gemacht hast.
Beate Zschäpe starrt auf die Wand gegenüber. Man kann spüren, die kühle Fassade bröckelt. Die Hauptangeklagte wirkt den Tränen nahe. 2 Tage lang wird Brigitte Böhnhardt befragt. Die Schuld für das Abgleiten ihres Sohnes Uwe in die rechtsextreme Szene gibt die pensionierte Lehrerin aus Jena anderen. Der Wende in der DDR, den Schulen, den falschen Freunden, der Polizei. Zurück bleibt das Bild einer Mutter, die sich ihre ganz eigene Version der Dinge zurechtgelegt hat, um das Furchtbare der NSU-Morde zu verdrängen. Brigitte Böhnhardt hat nicht nur ihren Sohn verloren, sie muss auch damit leben, dass er vermutlich ein 10-facher Mörder war. Ich versuche auch zu trauern, sagt sie gegen Ende. Aber wenn ich es versuche, steigt das Entsetzen in mir hoch.
Wenige Stunden, nachdem sich Mundlos und Böhnhardt in einem Wohnmobil in Eisenach umbrachten, soll Beate Zschäpe die letzte Wohnung des Trios in der Zwickauer Frühlingsstraße angezündet haben. Mit Benzin. Das Haus flog in die Luft. Die Beweise gegen Zschäpe sind erdrückend. Heute erinnert in der Frühlingsstraße nichts mehr an das, was hier am 4. November 2011 geschah. Das Haus Nummer 26 ist verschwunden. An seiner Stelle ein kleiner Spielplatz. Zwickau-Weißenborn ist eines der besseren Wohnviertel mit gepflegten Vorgärten. Die kleinen Ein- und Mehrfamilienhäuser in der Frühlingsstraße, im Tulpen-, Dahlien- oder Lilienweg wirken freundlich.
Wer sich kennt, grüßt sich auf der Straße. Fremde werden argwöhnisch beobachtet. Von den beiden Frauen, die auf den Bus warten, von dem Mann, der seinen Briefkasten leert. Fragende Journalisten stören.
Ich sage nichts mehr dazu. Das ist Feuerabend und das muss auch mal Ruhe finden.
Manche hätten das Doppelhaus, in dem das NSU-Trio wohnte, gern wieder aufgebaut. Aber Zwickaus Bürgermeisterin Pia Findeis ist überzeugt, es war richtig abzureißen. Sie will keinen Wallfahrtsort für Neonazis in Zwickau. Nichts soll an das braune Terrortrio erinnern, auch kein Mahnmal an der Stelle des letzten NSU-Verstecks. Um der Opfer zu gedenken, so die Bürgermeisterin, könnte man auch das DDR-Denkmal für die Opfer des Faschismus umgestalten. Zum Mahnmal für alle Opfer, damals und heute.
Aber was wir nicht wollen, das ist, dass wir eine Gedenktafel anbringen, dass die NSU, die Vertreter von NSU in Zwickau gewohnt haben. Also das lehne ich ab.
Bürgermeisterin Findeis verteidigt das Image der Stadt. Eine schwere Aufgabe. Die Stadt kann doch nichts dafür, dass sich der sogenannte nationalsozialistische Untergrund hier niederließ, ausgerechnet in der Zwickauer Frühlingsstraße.
Weil man ja nicht die Stadt dafür verantwortlich machen kann, dass die hier gewohnt haben.
Es wird ja in Medien fälschlicherweise immer so dargestellt, als sei das ein Zwickauer Produkt.
Die waren ja nicht nur in Zwickau alleine. Die haben ja auch in Thüringen ihr Unwesen getrieben.
Kann man der Stadt Zwickau zumuten, eine besondere Verantwortung für das Gedenken an die NSU-Opfer anzunehmen? Das Bündnis für Demokratie und Toleranz lädt zum Bürgerforum. Die Bürger aber interessiert das nicht. Keiner kommt. Völlig normal, meint der Zwickauer Sozialarbeiter Christoph Ullmann.
Und wenn man in eine Stadt wie Zwickau in eine Kollektivschuld drängt, dann will niemand drüber reden. Wenn das so ist, dass man uns das generell unterstellt, dass wir so ein Netzwerk dulden, beziehungsweise dass wir weggeschaut haben, dann wollen wir einfach auch mit denen, die uns das unterstellen, nicht reden.
Eine braune Hochburg will Zwickau nicht sein. Die rechtsextreme Szene spielt eine Nebenrolle, die allerdings laut. Kürzlich tauchten im Internet die sogenannten Freien Kräfte Zwickau wieder auf. Und der FSV Zwickau hat den berüchtigten A-Block im Stadion. Sogenannte Saufnazis. Zugereiste, sagt ein junger Fußballfan. Obwohl man unter den A-Block-Neonazis immer wieder auch einen der führenden Köpfe der einheimischen Nazi-Szene sieht.
Wenn man jetzt halt draußen ist, läuft mit Leuten rum, die Glatze haben, Springerstiefel und rufen halt rechtsradikale Sachen. Oder man geht jetzt mal zum Ausländer und haut ihn einfach mal aufs Maul. Also ins Gesicht. Oder tut den zusammentreten oder man trifft sich zur Demo oder zur dritten Halbzeit.
Zurzeit haben sich die Zwickauer Neonazis Ruhe verordnet. Auf einer ihrer Facebook-Seiten steht, möglichst bedeckt halten, solange in München der NSU-Prozess läuft. Am Anfang der Beweisaufnahme 9 Morde an 9 Männern mit ausländischen Wurzeln. 8 Türken, 1 Grieche, viele mit deutschem Pass. Alle kaltblütig erschossen. Eine Mordserie, die im Jahr 2000 begann. Die Täter, nach Auffassung der Ermittler, immer die Neonazis Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Der Prozess muss aber auch klären, welche Rolle die 4 Männer hatten, die mit angeklagt sind, neben Beate Zschäpe. Alle 4 waren oder sind Rechtsextreme. 3 von ihnen kommen aus Jena und waren früher Freunde. Ganz hinten in der Reihe der Angeklagten sitzt, flankiert von seinen 2 Verteidigern, Carsten S. Der große, schlanke Mann mit den dunklen Haaren ist bei Prozessbeginn 33 Jahre alt. Er hat sich schon vor langer Zeit von der rechten Szene losgesagt und arbeitet mit den Ermittlern zusammen. Deshalb genießt er Zeugenschutz. Im Prozess hat Carsten S. gestanden, wie er Ende der 90er Jahre auf dem Schwarzmarkt eine Pistole mit Schalldämpfer gekauft hat, in einem Laden in Jena, in dem die rechte Szene verkehrte. Carsten S. traf sich danach mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die damals schon untergetaucht waren. Er gab ihnen die Pistole und auch Munition dazu. Die Ermittler sind sicher, dass das die Tatwaffe war, jene Ceska-Pistole, mit der 9 Morde begangen wurden. Kurz vor der Übergabe der Waffe war auch Beate Zschäpe dabei, als er sich mit Mundlos und Böhnhardt traf, sagt Carsten S. vor Gericht. Mundlos und Böhnhardt hätten ihm auch von einem Anschlag in Nürnberg erzählt, mit einer Bombe, die aussah wie eine Taschenlampe. Das berichtet der Angeklagte S. und sorgt damit für eine Überraschung. Einen solchen Anschlag auf ein von einem Türken betriebenes Lokal gab es tatsächlich. Ein junger Türke wurde verletzt, die Täter nie entdeckt. Einen Zusammenhang mit dem NSU-Terror hatte niemand vermutet.
Carsten S. wird mehrere Tage befragt. Der Szeneaussteiger spricht oft stockend, erinnert sich nur mühsam, vor allem wenn es um seine Rolle geht. Carsten S. beteuert, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die von ihm gekaufte Waffe die Mordwaffe des NSU gewesen sein könnte. Auch bei der Übergabe an die beiden untergetauchten Neonazis hätte er sich nichts gedacht. Als der NSU zu morden begann, war er schon aus der Szene ausgestiegen. Aber zur Polizei ging er damals nicht. Hätte er es getan, würden die meisten der Opfer vermutlich noch leben.
Carsten S. belastet vor allem Ralf Wohlleben schwer. Der, kurze dunkle Haare, schlaksig, war Vizelandeschef der rechtsextremen NPD in Thüringen. Und er war der führende Unterstützer für Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe im Untergrund, sagt sein Ex-Kumpel Carsten S. Wohlleben soll es gewesen sein, der Carsten S. den Auftrag gab, die Ceska-Pistole zu kaufen.
Ja, Wohlleben hat ganz offensichtlich die Rolle des Managers übernommen, der das Untertauchen des Trios organisiert hat.
Mehmet Daimagüler ist der Anwalt zweier Opferfamilien. Ein agiler Mann mit schwarz-grauen Haaren, fast immer im Prozess anwesend.
Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Parteivertreter, NPD, der tagsüber Wahlkampf macht, der tagsüber so tut, als sei er Teil einer ganz normalen Partei und nachts einen Mord organisiert.
Der Angeklagte Wohlleben schweigt. Er ist neben Beate Zschäpe der Einzige, der immer noch in Untersuchungshaft sitzt. Wohlleben lässt sich von Anwälten verteidigen, die der rechtsextremen Szene nahestehen. Angeklagt ist er wegen Beihilfe zu den Morden des NSU.
Der Angeklagte Holger G. sitzt hinter Wohlleben. Die beiden waren mal enge Freunde. Im Prozess hat Holger G. bereits zugegeben, Kontakt zum untergetauchten NSU-Trio gehalten und Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt mit den nötigen Papieren unterstützt zu haben. Ansonsten bleibt Holger G. eher still, obwohl auch er Zeugenschutz genießt. Der Verdacht bleibt. Holger G. könnte dem NSU viel mehr geholfen haben, als er bisher zugibt.
Der vierte Mann auf der Anklagebank tut meist so, als würde er gar nicht dazugehören. Auch er schweigt. André E., bekennender Neonazi, bullig, bärtig. Er soll die NSU-Terroristen im Untergrund tatkräftig unterstützt haben und bei einem Bombenanschlag mitgeholfen haben. München, Trappentreustraße 4. Am 8. November 2013 hat die Polizei die Straße vor dem Haus Nummer 4 weiträumig abgesperrt. Etwa 100 geladene Gäste haben sich versammelt, in dunkler Jacke, dunklem Mantel. Gekommen ist die politisch zweite Reihe. Ein Staatssekretär und Münchens zweite Bürgermeisterin stehen mit Angehörigen der Münchner Mordopfer des NSU und Journalisten vor einer steinernen Gedenktafel, die an der Hauswand angebracht ist. Sie wird von einem schwarzen Tuch verdeckt und dann feierlich enthüllt. Auf ihr sind alle Namen der Mordopfer des NSU eingraviert, hervorgehoben der Name Theodoros Bulgaridis, 15. Juni 2005, München.
Lasse zum Herrn uns beten. Gott, alle Seelen und Leiber, der du den Tod.
Der griechisch-orthodoxe Priester Apostolos Malamussis betet für Theodoros Bulgaridis, das siebte Mordopfer des NSU. Er betete schon einmal für ihn, am 15. Juni 2005, kurz nachdem er erschossen in seinem Blut liegend gefunden wurde.
Das Gedenken der Stadt kommt spät, sehr spät. In München wurden zwei Menschen von den Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds ermordet. Der türkischstämmige Gemüsehändler Habil Kilic, das war im Jahr 2001. Und der Deutschgrieche Theodoros Bulgaridis, 2005. München ist die letzte Stadt, die sich nach der Entdeckung des NSU der Mordopfer des rechtsextremen Terrors erinnert. Und sie tut es auf eine fast verschämte Weise. Die Gedenktafeln sind klein wie die Hinweisschilder einer Arztpraxis. Die Familien der Opfer wurden nicht gefragt, wie sie sich einen Gedenkort vorstellen. Sie wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Witwe von Theodoros Bulgaridis nimmt deshalb an der Gedenkfeier nicht teil. Auch weil sie den Medienrummel fürchtet.
Einmal hat Yvonne Bulgaridis trotzdem Präsenz gezeigt. Bei einer Demonstration gegen Nazi-Terror und Rassismus in München, kurz vor Beginn des NSU-Prozesses. Sie hält eine kurze, bewegende Rede vor den über 5000 Demonstranten.
Der 15. Juni 2005 war ein gravierender und schrecklicher Einschnitt in das Leben meiner Kinder, in das meine. Mein Ehemann und der Vater unserer beiden Kinder, Theo Bulgaridis, wurde Opfer der damals so titulierten Dönermorde. Die Konsequenzen und die unsägliche Trauer hier zu beschreiben, würde wohl den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen.
Yvonne Bulgaridis will nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden und steht, während sie diese Worte spricht, hinter einem Transparent versteckt. Sie schließt ihre Rede mit einem Zitat von Albert Einstein. Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. Und verabschiedet sich in der Hoffnung, einmal ehrliche Antworten zu bekommen. Die Antwort der Stadt München und des Freistaates Bayern an die Angehörigen der Opfer am 8. November 2013 bei der Enthüllung der Gedenktafeln ist die, dass Stadt und Freistaat kein allzu großes Aufsehen wollen.
Bei der Gedenkfeier für Theodoros Bulgarides in der Münchner Trappentreustraße stellen die Gäste rote Grablichter und weiße Teelichter unter die Gedenktafel. Der Cousin des Ermordeten ist etwas abseits in die Hocke gegangen und raucht eine Zigarette.
Das schaut genau aus wie damals. Die Polizei, die Leute und alles. Also keine gute Erinnerung. Nicht gut.
Alte Wunden reißen auf. Nicht nur die Erinnerung an die kaltblütige Ermordung eines geliebten Menschen tut weh, sondern auch, wie Polizei und Gesellschaft danach mit dem Andenken an die Ermordeten und mit den Angehörigen umgingen. Theodoros Bulgarides war ein unbescholtener Bürger. Weil er von einem offensichtlich professionellen Killer erschossen wurde, wurde er zum Verdächtigen. Die Ermittler vermuteten Verbindungen zu Glücksspiel, Prostitution und Drogengeschäften. 11 Jahre lang verfolgten sie die falsche Spur.
Auch Gabriel Bulgarides, der Bruder des Ermordeten, geriet unter Verdacht. Nach der Bluttat hörte die Polizei sein Telefon ab und observierte ihn, wochenlang. Als er bei einer Vernehmung den Verdacht äußerte, dass da ein ausgetickter Typ unterwegs sei, der Ausländer umbringe, hörte niemand auf ihn.
Wie richtig der Bruder mit dieser Vermutung lag. Der einfache Arbeiter Gabriel Bulgarides sah, was in der Mordserie ermittelnde Polizisten und Staatsanwälte nicht sahen. Im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Bayerischen Landtags steht:
Der vernehmende Polizeibeamte fragte diesbezüglich mit keinem Wort nach. Seine Fragen gingen weiterhin ausschließlich in Richtung organisierte Kriminalität.
Für Gabriel Bulgarides und seine Familie änderte sich an dem Tag, an dem sein Bruder ermordet wurde, alles. Obwohl davor bereits 6 andere Menschen Opfer der Mordserie wurden, liefen Ermittlungen gegen die Familie an. Es bedeutete für sie den gesellschaftlichen Tod. Zermürbt verließ Gabriel Bulgarides seine Heimatstadt München.
Man hat sich von uns abgewandt, also ziemlich heftig. Und es war so nicht mehr tragbar für uns. Also wir waren nicht mehr glücklicher. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr mit irgendwelchen Menschen gehabt. Weil jeder, Sie müssen sich vorstellen, wenn die Polizei also absolut jeden Griechen über uns nachfragt, dann können Sie sich vorstellen, dass wenig mit uns zu tun haben wollen.
Der Deutsch-Grieche Bulgarides zog in die Heimat seiner Eltern. Dort ging es für die Familie wegen der Griechenland-Krise von Pech zu Pech, wie er es ausdrückt. Als sich 2011 herausstellt, dass Rechtsterroristen hinter der Mordserie stecken, hilft der griechisch-orthodoxe Priester Apostolos Malamussis der Familie, zurück nach München zu kommen. Bulgarides findet eine Arbeit bei der städtischen Müllabfuhr, seine Frau ist Reinigungskraft beim Freistaat Bayern. Schritt für Schritt, sagt Bulgarides, finde die Familie in ein normales Leben zurück.
Doch die Normalität ist in diesem Fall ein brüchiger Boden, auf dem die Familie Halt sucht. Die Demütigungen der letzten Jahre sitzen tief.
Wir waren hier am Tatort. Meinen Bruder konnte ich leider nicht sehen und hat mir nicht erlaubt, reinzugehen, um ihn zu sehen. Aber die 1,50 Meter Blutlache hat man mir erlaubt, dass ich die wegkratze mit der Spachtel.
Ein bisschen Wut, sagt Gabriel Bulgarides, sei schon da, weil das Leben in den letzten 8 Jahren kein einfaches war. Wir stehen an der Bushaltestelle direkt vor dem ehemaligen Geschäft seines Bruders. Hinter Gabriel Bulgarides brennen die roten und weißen Kerzen unter der Gedenktafel, auch nachdem die meisten Teilnehmer die Gedenkfeier bereits verlassen haben. Es ist ein friedliches, ein stilles Bild. Es ist ein Tag, der Gabriel Bulgarides gut getan hat.
Guten Morgen, sehr geehrte Richter, sehr geehrte Bundesanwälte, sehr geehrte Nebenkläger, sehr geehrte Zuschauer. Mein Name ist Ayşe Yozgat, Mutter von Halit Yozgat. Mein Appell richtet sich an Frau Çepe. Sie sind auch eine Dame. Ich spreche als Mutter von Halit Yozgat. Ich bitte Sie, dass Sie all diese Vorfälle aufklären. Weil Sie eine Frau sind, denke ich, dass die Frauen sich gegenseitig verstehen. Seit 7 Jahren schlafe ich nur 2 Stunden. Ich konnte nie richtig schlafen. Ich denke immer, warum konnte das geschehen? Jeder kann Straftaten begehen, aber ich bitte Sie um Aufklärung. Befreien Sie mich bitte von diesen Gefühlen, denn ich fühle mich sehr stark beeinträchtigt. nicht, dass sie die Sünden von anderen übernehmen. Ich bedanke mich. Frau Zschäpe, denken Sie bitte immer an mich, wenn Sie sich ins Bett legen. Denken Sie bitte immer daran, dass ich nicht schlafen kann. Ich danke Ihnen allen.
Während Aysche Yozgat spricht, vermeidet Beate Zschäpe jeden Blickkontakt mit ihr, aber sie wirkt wie erstarrt. Ihre Körperspannung ist von der Zuschauerempore klar zu erkennen. Noch nie zuvor im Prozess hatte ein Opferangehöriger Zschäpe direkt angesprochen. Es ist der 42. Verhandlungstag, als Aysche Yozgat an Zschäpe appelliert. Am Tag zuvor hatte Ismael Yozgat den Richtern erzählt, wie er seinen sterbenden Sohn Halit fand. Es war ein ungewöhnlicher Zeugenauftritt. Der 58-jährige Vater Yozgat legt sich auf den Boden, direkt vor Beate Zschäpe und den Richtern, um zu zeigen, wie sein Sohn im Sterben lag. Später springt er von seinem Stuhl auf und schreit seinen Schmerz heraus. Wie damals am Tatort ruft er verzweifelt, warum antwortet er nicht?
Noch nie gab es in der deutschen Strafjustizgeschichte einen Prozess mit so vielen Nebenklägern. Über 90 Angehörige der Mordopfer und die Opfer der Bombenanschläge des NSU sind als Nebenkläger zugelassen. Nur selten können sie persönlich kommen. In der Regel lassen sie sich von ihren mehr als 60 Anwälten vertreten. Manche Familien versuchen zumindest dann regelmäßig da zu sein, wenn es um ihre Angehörigen geht.
Die Nebenkläger und ihre Anwälte stellen, nach dem Vorsitzenden Richter Manfred Götzel, die meisten Fragen im Prozess. Das kostet Zeit, auch Nerven. Immer wieder wird der Ton scharf. Manchmal nur, weil die Frage schon mal da war und beantwortet ist. Oft wird aber auch gestritten, ob die Frage überhaupt zulässig ist, rein juristisch betrachtet.
Es gibt einen unsichtbaren Angeklagten im NSU-Prozess. Neben Beate Zschäpe, Ralf Wohleben, André E., Holger G. und Carsten S. Es ist der deutsche Staat. Die Familien der Opfer wollen wissen, warum die Polizei versagte, der Verfassungsschutz. Und ob ihre Söhne, Brüder oder Väter noch leben könnten, hätten Polizisten und Staatsschützer in die richtige Richtung ermittelt. Ein Fall scheint typisch für dieses Staatsversagen. NSU-Mord Nummer 9. Als Halit Yozgat in Kassel erschossen wurde, war ein Beamter des hessischen Verfassungsschutzes am Tatort, einem Internetcafé. Zufällig, wie er sagt. Andreas T., der inzwischen nicht mehr beim Verfassungsschutz ist, will von dem Mord nichts mitbekommen haben. Seine Zeugenaussage ist voller Widersprüche. Andreas T. führte damals auch einen V-Mann aus der rechtsextremen Szene. Warum er nicht zur Polizei ging, als er erfuhr, dass ein Mann erschossen wurde, zur selben Zeit am selben Ort, an dem auch er war, kann Andreas T. nicht schlüssig erklären.
Für die Polizei in Kassel war Andreas T. ein Verdächtiger, doch das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz blockte ab, kooperierte nicht. Polizei und Bundesanwaltschaft sagen heute, es gibt keine Hinweise, dass Andreas T. irgendwie am Mord an Halit Yozgat beteiligt war. Die Ermittlungen sind eingestellt. Der Anwalt der Familie Yozgat, Thomas Blivier, fordert weiter lückenlose Aufklärung.
Wir haben immer vertreten, dass es uns um die Aufklärung der Sache geht. Und wenn das dann bei der Entstehung der Straftat dazu führt, dass hier in dem Prozess herauskommt, dass staatliche Stellen das mit verursacht oder erleichtert haben, dann ist das so. Dann ist es auch im Interesse unserer Mandanten so. Wir wollen keinen schnellen Prozess mit einer hohen Strafe. Das hat die Familie Yozgat auch nie verlangt, sondern die möchte gerade die Aufklärung in die Richtung. Ich glaube, das Gericht wird es auch zulassen. Ich glaube nicht, dass der Senat da irgendetwas abschneiden wird.
Josef Wilfling, der langjährige Leiter der Münchner Mordkommission, ist in München eine Institution. Er hat viele spektakuläre Fälle gelöst. Den Mord am Volksschauspieler Walter Sedlmayr zum Beispiel. Den Mord am Modeschöpfer Rudolf Mooshammer. Wilfling hat Bücher darüber geschrieben. Es gibt Filme. Er kennt das Geschäft mit den Medien. Zu den NSU-Morden hat er bereits vor dem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags ausgesagt. 2001, zu Beginn der NSU-Mordserie, war Wilfling für die Suche nach dem Mörder von Habil Kilic zuständig. Ein Profikiller, der sein Opfer regelrecht hingerichtet hat. So Wilflings Eindruck. Ähnlich war es 2005, nach dem Mord an dem Münchner Theodoros Bulgaridis.
Josef Wilfling ist heute in Pension. Vor dem Interview wirkt der erfahrene Ex-Chef der Münchner Mordkommission angespannt. Schon wieder geht es nicht um seine Erfolge. Er muss sich rechtfertigen, wie schon im Untersuchungsausschuss und im NSU-Prozess. Warum waren er und seine Kollegen auf der falschen Spur? Sie haben zwar nach zwei Radfahrern gefahndet, die im Mordfall Kilic beobachtet wurden, mutmaßlich Mundlos und Böhnhardt, aber warum kamen die beiden nie als mögliche Täter in Betracht?
Ich muss ehrlich sagen, man konnte sich auch nicht vorstellen, dass Täter von diesem Couleur und dieser Professionalität mit Fahrrädern da hinten rumfahren im Park. Das haben wir nicht richtig eingeordnet oder konnten nicht richtig einordnen. Später hat sich herausgestellt, das dürften tatsächlich unsere Täter gewesen sein.
Mehr als 100 Zeugen wurden befragt, zählt Josef Wilfling auf. Natürlich fragten wir auch in Richtung Ausländerfeindlichkeit, verteidigt sich der Ex-Ermittler. Aber es habe keine Hinweise gegeben. Auch wie der NSU gemordet hat, habe nicht auf Neonazis schließen lassen, sagt Wilfling.
Das waren alles primitive, brutale, laute, durch das Straßenjagen, Tottreten, Totschlagen, ohne sich zu bemühen, das groß zu verbergen. Das war die bisherige Machart rechter Gewalt. Und jetzt hatten wir es zum ersten Mal mit einer Tat zu tun, die eher in den Bereich des gezielten Anschlages. Und definitiv gab es niemanden, der bislang vermutet hat, dass es eine rechte Terrorzelle geben könnte in Deutschland. Da hat sich keiner gemeldet, auch nicht der Verfassungsschutz.
Im NSU-Prozess beschreibt Josef Wilfling das NSU-Opfer Habil Kilic als kreuzbraven, arbeitsamen Menschen. Wie passt das zusammen mit dem Verdacht der Ermittler, die Opfer hätten etwas mit Drogengeschäften zu tun gehabt oder der türkischen Mafia? Opferanwalt Mehmet Daymagüler hat einen Verdacht.
Wir können doch nicht so tun, als gäbe es in Deutschland keinen institutionellen Rassismus. Wir können doch nicht so tun, als gäbe es keinen Rassismus innerhalb der Sicherheitskräfte. Und ja, ich glaube in der Tat, dass es die Denke gibt, wenn es ein türkisches Opfer gibt, dann müssen wir erstmal nach Drogen schauen. Dann müssen wir einfach mal schauen, ob er selber kriminell war. Dann müssen wir die Frau verdächtigen. Dann müssen wir den Bruder verdächtigen. Und das ist doch ständig passiert in diesem Fall. Jetzt kann man das rassistisch nennen oder man kann es Ignoranten nennen oder man kann es nennen, wie man will. Aber man kann es nicht wegdiskutieren.
Sich hinzustellen und die ganze Schuld auf die Ermittler abzuwälzen, wie es verschiedene Politiker und Politikerinnen getan haben, um zu sagen, wir hätten die Fremdenfeindlichkeit nur deshalb nicht erkannt, weil wir selber fremdenfeindlich denken, das ist an Unverschämtheit nicht zu übertreffen. Das hat mich auch tief getroffen. Ich lasse mich nicht mit Nazis auf eine Stufe stellen. Also wir sind nicht auf dem rechten Auge blind und das hat mich tief getroffen.
Oliver Bendixen, Polizeireporter des Bayerischen Rundfunks, hat von Anfang an über die rätselhafte Mordserie an vor allem türkischen Geschäftsleuten berichtet. Auch Journalisten erkannten damals nicht, dass rechtsextreme Neonazis die Täter waren und nicht die Drogenmafia.
Wir haben ja viele Gespräche geführt, auch mit Ermittlern, und die haben ja dann auch während der laufenden Fahndung gesagt, das gibt es doch nicht, dass aus den türkischen Gemeinden heraus keinerlei Hinweise kommen. Die haben ja auch immer gesagt, die schweigen alle, da gibt es irgendwas, was wir nicht erfahren sollen, da prallt man an so eine Mauer des Schweigens.
Es ist auch geradezu signifikant für die organisierte Kriminalität, dass man auf eine Mauer des Schweigens stößt, weil die Leute natürlich Angst haben. Und so haben wir das auch gedeutet. Das war ein weiterer Hinweis, dass die Leute nichts gewusst haben, wie wir jetzt wissen. Das war einfach damals nicht so bewusst. Das war die falsche Richtung. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber man muss vielleicht ein bisschen verstehen, warum das so war.
Und Josef Wilfling räumt ein, dass er sich oft fragt, ob er nicht etwas hätte anders machen müssen. Aber Fehler habe er nicht gemacht. Man glaubt ihm, dass er nicht im Entferntesten geahnt hat, dass in Zwickau eine, wie er es ausdrückt, Mörderbande in ihrem stillen Kämmerlein gesessen ist und ihre Taten ausgesonnen hat.
Doch der Verfassungsschutz hätte es ahnen können. Er hätte zumindest wissen müssen, dass das Konzept des sogenannten führerlosen Widerstands seit vielen Jahren in der rechten Szene diskutiert wird. Der Mordermittler Josef Wilfling wusste das nicht. Wegen des Trennungsgebots werden solche Informationen zwischen Polizei und Verfassungsschutz nicht ausgetauscht.
Im NSU-Prozess machen die Auftritte mancher Ermittler betroffen. Einer der Kriminalbeamten im Nürnberger Mordfall Özüdürü betont mehrmals, wie unordentlich die Wohnung des türkischstämmigen Schneiders gewesen sei, ohne eine erkennbare Spur des Mitgefühls für den Toten. Eine Hamburger Ermittlerin im Mordfall Taşköprü erzählt, wie sie bei den Angehörigen der Opfer zum Tee eingeladen war und anschließend den Keller durchsucht hat.
Die Polizistin erzählt das beiläufig, nach dem Motto, wenn wir schon mal da waren. Ausländerfeindliche Untertöne gibt es vor allem in einer sogenannten operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg. Dort wird der kurze Schluss gezogen, die Mörder müssten aus einem anderen Kulturkreis stammen, schlicht weil sie so kaltblütig mordeten.
Kurz nach dem Mord an Theodoros Bulgaridis in München waren zwei Neonazis am Tatort, sagt die Rechtsanwältin Angelika Lex, die die Witwe des Mordopfers vertritt. Die Polizei habe zwar einen der Männer vernommen, sich aber mit oberflächlichen Antworten zufrieden gegeben. Im Prozess befragte Anwältin Lex den Kriminalbeamten Matthias Blumenröther, der damals zeitweise die Ermittlungen leitete. Lex erinnert sich:
Herr Blumenröther war in keiner Weise bereit, hier Verantwortung zu übernehmen für die Ermittlungen, die ja in die vollkommen falsche Richtung gegangen sind. Es gab nie ein Wort des Bedauerns oder der Entschuldigung für diese Ermittlungen, die ja die Familie des Mordopfers massivst und über viele Jahre belastet haben. Ich denke, dass das sehr angemessen gewesen wäre, aber dazu gibt es offensichtlich im gesamten Apparat keine Bereitschaft.
Viele Vertreter der Nebenklage stellen auch die Theorie der Bundesanwaltschaft in Frage. Die NSU-Terrorgruppe habe nur aus den drei Bekannten bestanden: Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos. Die hätten sich ihre Opfer völlig selbstständig gesucht und ermordet. Es gäbe keine größere, braune RAF. Herbert Diemer führt das Team der Bundesanwälte, die die Anklage im NSU-Prozess akribisch vorbereitet haben. Erfahren, grauhaarig, mit unterfränkischer Sprachfärbung wirkt er gemütlich, hält sich immer strikt an die Fakten. Für ihn steht fest,
dass die Mitglieder des NSU die Tatorte und die Opfer selbst ausgewählt haben. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht nur davon ausgehen, sondern wir haben in der Hauptverhandlung auch schon Belege dafür gefunden, nämlich das umfangreiche Kartenmaterial, die große Zahl der Autoanmeldungen und so weiter.
Fast mantraartig wiederholt Herbert Diemer diese Ansage seit Monaten. Er weiß, es gibt Zweifel, wachsende Zweifel und bohrende Fragen. Wie fanden Mundlos und Böhnhardt aus Jena zu der kleinen unscheinbaren Änderungsschneiderei von Abdurrahim Özüdürü in Nürnberg? Stießen sie nur rein zufällig auf den in einer abgelegenen Stichstraße liegenden Schlüsseldienst von Theodoros Bulgaridis in München? Den Laden gab es zum Zeitpunkt des Mordes erst 2 Wochen. Wie war das im Mordfall Mehmet Kubaschik in Dortmund? Ein stadtbekannter Neonazi wohnte damals in der Straße, in der der Kiosk des Opfers lag. Alles Zufall? Die Rechtsanwältin Edith Lunebach glaubt nicht daran. Sie vertritt im Prozess eine iranische Familie, deren Lebensmittelgeschäft in der Kölner Propsteigasse Ziel eines Bombenanschlags wurde.
Das war so ein kleiner Tante-Emme-Laden mit einem deutschen Namen vorne drauf. Das ist eine überhaupt nicht befahrene Nebenstraße, wo man also nur als Anwohner langkommt. Und es war nicht erkennbar als ein ausländisches Geschäft. Und das geht überhaupt nicht. Das kann man nicht rausfinden ohne Täter aus dem örtlichen Umfeld.
War die Mordserie also vielleicht doch nicht nur das Werk einer dreiköpfigen Terrorzelle? War der NSU vielleicht nur der ausführende Arm, der zuschlug, wenn ortskundige Neonazis Hinweise auf mögliche Opfer gaben?
Bisher brachte der NSU-Prozess dazu keine belastbaren Erkenntnisse. Die Bundesanwaltschaft hält an ihrer Theorie der drei Einzeltäter fest, obwohl sie weiter gegen mehrere mutmaßliche Unterstützer aus der ostdeutschen Neonazi-Szene ermittelt, die dem NSU das Leben im Untergrund erst möglich gemacht haben sollen. Beispiel André K. Der massige, bärtige Mann war Ende der 90er Jahre ein enger Freund von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Zusammen mit ihnen war er im rechtsextremen Thüringer Heimatschutz. Als die drei abtauchten, weil die Polizei sie wegen des Baus von Rohrbomben suchte, wurde in der rechten Szene Geld für sie gesammelt. Davon berichtet André K. als Zeuge im Prozess ausführlich. Er reiste sogar nach Südafrika, um herauszufinden, ob seine im Untergrund lebenden Freunde vielleicht dorthin auswandern könnten. Getroffen haben will er die drei nach ihrem Abtauchen aber nicht mehr.
Als nach dem Auffliegen des NSU-Terror-Trios die Ermittler bei André K. zur Hausdurchsuchung anrücken, hat der mehrfach vorbestrafte Neonazi schon einen Koffer gepackt. Er ist sich sicher, in Untersuchungshaft zu müssen. Doch so weit kommt es damals nicht. Opferanwältin Angelika Lex und andere Nebenklagevertreter können das nicht nachvollziehen.
Also unserer Meinung nach ist es nicht verständlich, wieso er nicht mit auf der Anklagebank sitzt. Er ist einer der führenden Figuren neben Wohlleben und Bönhard Mundlos Zschäpe, die im Thüringer Heimatschutz mit aufgebaut haben, der mit Wohlleben das Braune Haus über Jahre bewohnt und betrieben hat. Also hier geht es sicherlich um eine Führungsfigur.
Doch das ist nicht strafbar und auch nicht Thema im NSU-Prozess. Der Fall André K. zeigt, wie die Interessen der Nebenkläger vom eigentlichen Ziel des Prozesses abweichen. Im Strafprozess gegen Beate Zschäpe und die anderen geht es um die Schuldfrage vor allem in den bekannten Mordfällen. Die offenen Fragen nach möglichen weiteren Unterstützern der NSU-Terrorzelle gehen darüber hinaus.
Auf der Zuschauertribüne des Gerichtssaals nehmen vom ersten Verhandlungstag an nicht nur Journalisten und interessierte Bürger Platz. Auch bekannte Neonazis aus Bayern und Thüringen drängen sich dazwischen. Der NSU-Prozess hat hohen Symbolwert in der Neonazi-Szene. Das Netzwerk ist offensichtlich. Beispiel: der mutmaßliche NSU-Unterstützer André E. Wenn er nicht gerade auf der Anklagebank sitzt, geht er in einem Münchner Neonazi-Treffpunkt ein und aus. Die Solidarität der Szene gilt aber nicht der Hauptangeklagten Beate Zschäpe, sondern dem Ex-NPD-Funktionär Wohlleben. Auf einer Demo forderten Rechtsextreme kurz vor Prozessbeginn seine Freilassung.
Für Katharina König dagegen ist es eine besondere Genugtuung, Ralf Wohlleben mit auf der Anklagebank zu sehen. Sie ist die Tochter des Jenaer Stadtjugendpfarrers Lothar König, der wegen seines Engagements gegen Rechts bundesweit bekannt ist. Auch Tochter Katharina, inzwischen Landtagsabgeordnete der Linkspartei, hat sich dem Kampf gegen Rechts verschrieben. Sie ist extra aus Jena nach München gereist, um den Prozess zu beobachten und einen alten Bekannten.
Also Ralf Wohlleben zu sehen, hatte so ein bisschen klammheimliche Freude. Da kommt so viel hoch, so viel, was der gemacht hat. Der ja faktisch die Ideologie dafür geliefert hat, auch nach Untertauchen der drei, dass eben Nazis in Jena so groß geworden sind. Der das Ganze organisiert hat, dass es ein braunes Haus gibt bis heute in Jena, dass es auch entsprechende Finanzmittel gibt. Das ist Ralf Wohlleben. Und den da zu sehen, das hatte schon sowas. Endlich ist er dort, wo er hingehört.
In Jena hat alles angefangen mit dem nationalsozialistischen Untergrund. Dort gerieten Mundlos, Bönhard und Zschäpe in die rechtsextreme Szene und wurden dabei immer radikaler. Ralf Wohlleben war die Führerfigur. Er hat in den 90er Jahren Aufmärsche organisiert, rechte Propaganda verbreitet, Schlägereien angezettelt. Katharina König engagierte sich damals in der evangelischen jungen Gemeinde.
Dienstags in der Inforunde wurde immer berichtet, wer ist letzte Woche überfallen worden, wer liegt gerade im Krankenhaus, was ist passiert, warum fehlt die und die Person. Und dann sind es eben genau die Personen, die jetzt angeklagt sind im NSU-Prozess, die nachts mit dem Auto rumgefahren sind, ganz klassisch mit Baseballschlägern Jagd auf Leute gemacht haben. Junge Mädchen wurden sehr gerne mit brennenden Zigaretten bedroht, die dann auf der Haut, im Dekolleté, auf den Händen ausgedrückt wurden. Ich weiß gar nicht, wie viele Übergriffe es gegeben hat.
Wer gehofft hat, das Auffliegen des NSU im November 2011, das Bekanntwerden seiner brutalen Verbrechen, hätte die rechte Szene in Jena weniger gewaltbereit gemacht, der täuscht sich, meint Jürgen Wollmann. Er war in den 90er Jahren Jugenddiakon in Jena. Nun versucht Wollmann mit einer Beratungsstelle den Opfern rechter Gewalt zu helfen.
Wir zumindest von der Opferberatung schätzen es ein, dass die Szene noch aktiver geworden ist als im Jahr davor. Also dass der NSU im Grunde für einen ganzen Teil von Neonazis und organisierten Rechtsextremen das ein Stück als Helden oder Märtyrer für die Sache ansehen. Und da, denke ich, ist noch eine ganze Menge Potenzial an Leuten, die sagen, die haben das richtig gemacht. Nur so kann dieses Anführungsstrichen Schweinesystem verändert werden oder gestürzt werden.
Im Verhandlungssaal in München sitzen immer wieder sogenannte Szenezeugen. Männer und Frauen, die das Gericht als Vertreter des von ihnen so gehassten angeblichen Schweinesystems betrachten. Sie antworten nur sehr wortkarg, unwillig, wollen sich an nichts erinnern können. Schwer erträglich für die Richter, für die Bundesanwälte, die Anwälte der Nebenkläger. Der Weg der Wahrheitsfindung im NSU-Prozess kann hart und steinig sein.
Das Urteil, ob Beate Zschäpe Mittäterin der NSU-Morde war, wird das Gericht mit hoher Wahrscheinlichkeit nur auf Basis von Indizien fällen können. Die Opferangehörigen werden die Entscheidungen des Gerichts möglicherweise als befriedigend empfinden. Sie können vielleicht zur Ruhe kommen, nachdem im Saal A101 des Münchner Strafjustizzentrums Recht gesprochen wurde. Im Namen des Volkes.
Rechtsfrieden kann das Gericht also vielleicht schaffen. Antworten auf alle Fragen wird es nicht geben und die Ursachen für rechtsextremen Terror allenfalls am Rande beleuchten können. Es wird dabei bleiben, der NSU konnte ungestört morden. Weil Ermittler Vorurteilen folgten und deshalb eine falsche Spur verfolgten. Und weil Medien und wir alle leicht daran glaubten. Weil es in unser Bild passte. Ein Zerrbild. Damals. Und heute?